Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute Folge 169 und es geht heute richtig zur Sache mit Ines, denn Ines war so ein bisschen im Iran gestrandet durch die Corona-Krise, hat sich 2019 entschieden, eine Weltreise zu machen, ist auch losgefahren und war zwei Jahre unterwegs und ein Jahr halt irgendwie so ein bisschen mitten in Corona. Und wie das so war, alleine als Frau, vor allem im Iran, aber halt eben auch in vielen anderen Ländern, und wie sie mit dieser Situation umgegangen ist, die für viele von uns sehr komisch und alles andere als einfach war, umgegangen ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Wir sind jetzt gerade in Norwegen unterwegs, weshalb ich im Hintergrund hört ihr vielleicht einen Ventilator. Es ist ein bisschen laut, es ist wahnsinnig heiß, es ist wahnsinnig, also wir sind nach Skandinavien gefahren, weil wir ein bisschen das kühlere Wetter gesucht haben, vor allem für Finlay, und wir haben sehr warmes Wetter bekommen. Es ist unglaublich heiß, vorgestern in Oslo 30 Grad, da macht so eine Stadt nicht ganz so viel Spaß, aber ist egal, wir sind unterwegs und man kann nach Norwegen einreisen für alle die aktuell überlegen, wo sie hinreisen sollen. Mit dem Corona-Pass ist das überhaupt gar kein Problem. Und apropos Reisen, hier dreht sich ja sowieso alles rund ums Reisen. Letzte Woche hat Kanada entschieden, dass wir Europäer, die geimpft sind, wieder einreisen dürfen. Ab dem 9. September ist das soweit oder wieder möglich. Und wir haben lange gepokert und unsere Leserreise nicht abgesagt nach Kanada. Und wir haben jetzt richtig Glück, denn am 12. September findet unsere Leserreise statt. Und wir haben noch Plätze frei. Leider sind ein paar Teilnehmer nicht vollständig geimpft bis dahin, weshalb ein paar Plätze frei geworden sind. Also wenn ihr Bock auf ein richtig geiles Abenteuer habt und diesen Podcast und also die Art der Reisen hier im Podcast mögt und die Abenteuer, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir organisieren ein-, zweimal im Jahr so richtig coole, sehr geniale Leserreisen oder Hörerreisen oder wie auch immer man das nennen mag, Abenteuerreisen. Und eine davon geht halt eben nach Kanada im September. Und wir werden mit Orcas kajaken. Das ist das Besondere daran. Wir haben ein Camp auf Hansen Island. Das ist eine kleine Insel. Da sind wir ganz alleine. Das haben wir für uns blockiert, für unsere Gruppe. Und das wird extrem geil. Wir haben zwei Daten. Einmal den 12.09. und einmal den 19.09. Zwei Gruppen, und für beide Gruppen sind noch ein paar Plätze frei. Also wenn ihr Bock auf ein richtig geiles Abenteuer habt in Kanada dieses Jahr noch und ein bisschen spontan seid, ich meine, in 7 Wochen geht's los, dann freue ich mich sehr, von euch zu hören. Schreibt mir gerne eine Mail an mail@offthepath.com oder schreibt mir auf Instagram @offthepath, und dann sprechen wir darüber. Alle Infos dafür findet ihr auf unserer Seite. Da findet ihr so einen Reiter im Menü, der nennt sich Leserreisen. Da findet ihr beide Reisen. Und ich freue mich, wenn der ein oder andere dabei ist. Wir haben aktuell, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube 3 Plätze frei. Also wer Bock hat, kommt mit. Würde mich freuen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Das ist übrigens die 169. Off the Path Podcast Folge. Das bedeutet, alle Infos und alle Links findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 169.
Guten Morgen, hallihallo, schön, dass du da bist, Ines.
Guten Morgen.
Wo erwische ich dich gerade, du große Abenteurerin? Du bist von einem, wir sprechen heute über ein großes Abenteuer von dir. Wo bist du jetzt gerade zu Hause?
Ich bin wieder zurück bei meinen Eltern in Heilbronn auf dem Weingut von meinen Eltern. Hab meine Homebase, also ich habe vorher in Aschaffenburg gewohnt, jetzt bin ich in Heilbronn. Ich habe meine Homebase vor meiner Reise aufgegeben. Ja, und daher bin ich jetzt wieder zurück bei meinen Eltern erstmal und schaue weiter. Ja.
Auch nicht schlecht. Ich finde das in dem Alter, finde ich das immer ziemlich geil, bei den Eltern einzuziehen.
Ja, mal genießt, also, wieder Essen zu bekommen, nicht kochen zu müssen und die Wäsche einfach abgeben zu können. Super cool.
Besonders nach so einer Reise, wo der halt der Komfort auch ein bisschen gelitten hat. Darüber sprechen wir gleich. Also ich bin ja auch gerade erst von einer längeren Reise aus dem Van zurückgekommen und es ist jetzt schon ziemlich geil, wieder zu Hause zu sein. Wir sprechen über deine Weltreise, kann man das schon nennen, oder?
Ja, doch, ja. Ja.
Also du bist mit dem Auto um die Welt gefahren, du hast viele Länder, viele Kilometer gemacht. Du bist im März 2019 losgefahren. Da hättest du dir wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass die Freude über die Reise eigentlich nur wirklich 12 Monate anhält, bevor die Welt so ja erstmal untergeht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, hätte ich gar nicht erwartet.
Also das ist schon ziemlich krass, darüber sprechen wir auch. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem Auto um die Welt zu fahren?
Ich bin nach dem Abi, habe ich schon mal Backpacking in Australien gemacht und da hast du ja auch die ganzen Van-Leute. Da fand ich das ziemlich geil und war da auch fast ein Jahr unterwegs. Und dann war für mich eigentlich klar, ich möchte wieder raus, so irgendwann mal. Dann habe ich studiert und nach dem Studium erstmal den Job angefangen, ne? Und da war immer noch klar, ich will einfach wieder raus. Und dann habe ich angefangen, Geld zu sparen. Also jeden Monat tatsächlich Geld zurückzulegen. Das ging einfach auf ein Extrakonto. Und habe dann auch, ich hatte einen Freund, der hat einen großen Feuerwehr-LKW gehabt. Ne? Dann, mit dem konnte man super gut reisen. Und so ist es einfach entstanden. Dann war es okay, ich habe das Geld gespart. ein Auto bietet relativ, also ich bin mit dem VW-Bus unterwegs, bietet relativ guten Komfort. So, und ja, so war die Idee dann da. Und dann hat sich das nach 10 Jahren Geld ansparen und dann eine Beziehung, die auseinanderging, dann war es okay und jetzt geht's los.
Jetzt hält dich quasi zu Hause und das Konto ist auch gut gefüllt und jetzt kann es einfach losgehen.
Genau.
So, Thema Geld sparen ist immer ein heißes Thema, weil so eine Reise kostet, und das möchte ich dann zum Schluss auch nochmal wissen, wie viel du tatsächlich mehr oder weniger ausgegeben hast, beziehungsweise wie du das budgetiert hast. Aber wie bist du das Thema Geld sparen angegangen? Hast du gesagt, hey, einfach jeden Monat kaufe ich mir 2 Kaffee weniger to go und leg die 6 Euro zur Seite oder 10% meines Gehalts geht zur Seite und dafür darf ich nicht essen gehen? Oder wie bist du an diese Sache rangegangen? Hast du das mit System gemacht oder nach Gefühl?
Nee, ich habe tatsächlich, also es ging jeden Monat 100 Euro vom Konto auf das extra Reisekonto ab. Und das habe ich dann versucht zu kompensieren. Also gut, dann habe ich halt gemerkt, ich habe 100 weniger auf dem Konto. Dann habe ich vielleicht noch ich habe Nebenjobs dann auch gehabt, vor allem am Anfang vom Job. Und das war immer für mich klar, dass das Konto, das rühre ich auch nicht an. Und da ging das permanent drauf.
Ja. Okay, nach Adam Riese 10 Jahre sparen, hast du gerade gesagt, das sind 12.000 Euro ungefähr, ne?
Ja.
Das ist ein gutes Budget, aber das reicht natürlich nicht, um Van zu kaufen, um die Welt zu reisen, oder?
Die Reise schon, da Van nicht. Ja. Tatsächlich, da hat es einfach gebracht, dass ich gut gespart habe beim Arbeiten, dass ich den Plan schon hatte, beziehungsweise 2 Jobs dann hatte. Also einmal fest angestellt als Eventmanagerin und dann als Erlebnispädagogin noch freiberuflich gearbeitet habe und da einfach gut gespart habe und einfach einen Lebensstil hatte. Also ich habe ganz lange noch in WGs gewohnt, eigentlich bis zum Ende. Und ja, ich hatte einfach das große Traum Ziel.
Genau, das ist halt eben genau das. Es geht halt eben nicht ohne Einschnitte. Man kann nicht das Leben so leben, wie man es gewöhnt ist und dann halt sich wundern, dass am Ende des Tages oder am Ende des Monats kein Geld auf dem Konto ist. Wenn man halt so ein Ziel hat, dann muss man halt eben sich zurücknehmen und entsprechend seinen Lifestyle vielleicht ein bisschen kleiner machen.
Genau, so ist es.
Minimalismus ist da vielleicht so ein Thema. Was war das Ziel deiner Reise? Also war das Ziel ein bestimmtes Land, ein bestimmter Ort, oder war das Ziel, dich selber ein bisschen kennenzulernen? War das Ziel, Freiheit zu genießen? Gab es mehrere Ziele, die du dir erhofft hast?
Ja, es ist ein spannendes Thema. Damit habe ich mich während der Reise auch beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Ziele sich auf der Reise verändert haben. Ich bin losgestartet mit dem großen Ziel, klar, andere Länder kennenlernen, andere Kulturen und vor allem Sport zu machen, also Outdoor-Aktivitäten. Ich habe meine 2 Boote dabei. Ich habe ein Wildwasser Open Kanadier, also Open Canoe und Kajak, meine komplette Kletterausrüstung und auch eine komplette Wanderausrüstung. Und ich wollte einfach viel Outdoor machen, so Outdoor-Sport. So, das war das erste Ziel. Und dann war auch Georgien, war ein großes Ziel. Ich wusste, ich möchte nach Georgien. Was dann weiter passierte, wusste ich noch nicht. Und ich wusste, ich möchte nicht über die übliche Route Balkan, ich möchte über Russland gehen. Da einfach eine andere Route wählen. Damit bin ich so gestartet. Das waren so die ersten Ziele. Und unterwegs habe ich dann einfach gemerkt, oder mich auch nochmal selber gefragt, warum mache ich das Ganze denn eigentlich? Also warum bin ich denn jetzt so unterwegs? Und habe für mich gemerkt, ich möchte einfach auch mich selber besser kennenlernen, mir selber Raum geben, da tiefer reinhören, weil wenn man alleine unterwegs ist, da kommen auch ganz andere Themen auf, die man vorher nicht so bearbeitet oder gar nicht so präsent sind irgendwie. Und ich habe auch dann während der Reise gemerkt, eigentlich tue ich mir sehr schwer, auf andere Menschen zuzugehen oder in andere Kulturen einzutauchen oder auch zu vertrauen, dass alles so klappt, wie man das denkt und dass das alles schon läuft. So. Und das waren so Themen, die ich dann während der Reise bearbeitet habe, also einfach mit Vertrauen auf Situationen zuzugehen, auf die Menschen offen zuzugehen, auch an die Grenzwerte offen zu gehen bei jeder Grenze und zu denken, die machen halt auch nur ihren Job, die wollen mir ja nichts Böses. So. Und da auch das Mindset zu ändern. Ne? Ich habe jetzt Angst, über die Grenze zu gehen, sondern die machen ihren Job. Und wenn ich freundlich bin und mit denen auch in einem guten Mut ankommen, dann klappt das schon. Dann finden wir einen Weg gemeinsam. Und daran habe ich dann gearbeitet. Es war ein Ziel dann einfach. Und dann auch andere Menschen zu motivieren, auch die ich unterwegs treffe, auch rauszugehen. Also ich habe mit ganz vielen Frauen gesprochen, die gemeint haben, oh, voll krass, dass du das machst. Und dann war es okay, mach das halt auch, vielleicht im Kleinen oder so. Und dann kam so der Impuls, ich möchte andere Menschen motivieren, auch ihre Komfortzone zu verlassen oder kleine Sachen schon zu machen und rauszugehen. Die kleine Wanderung war für die schon was Großes. So.
Mhm. Ja, aber das ist immer das Tolle, finde ich, dass eine Reise nicht immer nur eine Reise ist. Also es ist auch eine Reise für jemanden selbst, dass diese Wandlung, wenn man, also vor allem, Alleinreisen. Ne? Also du hast ja gerade schon angesprochen, wenn du mit jemandem zusammen bist, dann hast du ja oftmals nicht wirklich die Zeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, weil du halt immer, wirklich immer Abwechslung hast. Immer jemanden da hast, mit dem du dich unterhalten kannst, über meistens eher nur oberflächliche Themen, wenn man das so will, tiefgründig, je nach Beziehungsstatus. Aber so richtig, richtig tiefgründig ist es meistens nur alleine.
Ja, auf jeden Fall. Und, hat auch seine Schwierigkeiten, aber ja.
Ja, genau. Die wollte ich auch gerade sagen. Man muss sich halt auch wirklich mit sich selbst verstehen und sich selbst auch wirklich mögen und seine Ecken und Kanten. Wenn man das nicht tut, kann es halt eben auch relativ unangenehm mit sich selbst sein.
Ja, auf jeden Fall. Und das du kannst ja auch keinem anderen einen Vorwurf machen, so die Sache hat nicht geklappt, so okay, war halt echt mein Fehler, so ich kann es gar nicht dem anderen irgendwie zuschreiben.
Richtig, und das ist eine Erfahrung, die in der du halt auch reicher bist, die viele Leute noch nie gemacht haben und viele vermutlich auch nie machen werden, weil es einfach schwer ist. Und ich hoffe, also das ist halt eben das, was ich halt immer versuche, den Leuten hier im Podcast halt mitzugeben, ist, dass sie es halt machen sollen. Also ja. Hattest du das im Hinterkopf, als du losgefahren bist, als du die Reise geplant hast, oder ist das etwas, in das du irgendwie so reingerutscht bist, unbewusst? Weil wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, die verschiedenen Ziele, du hast gesagt, Georgien und Russland, das war so dein Ziel, aber so dieses dich mit dir selbst auseinandersetzen, das war jetzt nicht wirklich ein primäres Ziel von dir, oder?
Nein, gar nicht. Das kam tatsächlich auf der Reise. Ja. Das kam auf der Reise und auch durch die Fragen, die mir die Menschen dann auch gestellt haben. Also ich habe die Frage dann auch bekommen, warum machst du das überhaupt? Oder klar, du kriegst halt auch bei jeder Aktion, die du machst, kriegst du unmittelbares Feedback von dir selbst oder von den anderen Personen. Und da fängt es einfach an. Also für mich war das so. Ich glaube, man kann das auch leicht überspielen oder übertönen, weil ist ja schon auch immer beschäftigt, wenn man im Bus so unterwegs ist mit Planen, Kochen, Wasser holen, was weiß ich was.
Ja, aber je nachdem, wie lange du diese Reisen machst, kommst du um dieses Thema nicht herum, glaube ich.
Das stimmt,
oder? Also du kannst dich halt schon irgendwie ein paar Wochen busy halten und dich ablenken, aber ja. Irgendwann kommt unverweigerlich dieser Moment. Es ist auch egal, ob du das im Van machst, also Autoreise, oder ob du wanderst, also pilgerst oder segelst oder was auch immer du machst. Aber Voraussetzung ist, du bist lange mit dir selbst alleine. Erst dann kannst du dich mit dir selbst beschäftigen.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Und das ist spannend. Du hast gesagt, Georgien und Russland, das war dir wichtig. Wie verlief deine Route und war das alles, was du geplant hast?
Also am Anfang war es alles, was ich tatsächlich geplant hatte. Also ich bin erstmal in Frankreich gestartet, weil ich mit Freunden klettern war und nochmal Freunde von mir haben Kanukurs gegeben, die habe ich besucht. Dann musste ich nochmal zurück nach Deutschland zum Arbeiten, Erlebnispädagogen ausbilden. Und dann bin ich über Tschechien, dann war ich Tschechien und dann bin ich in die Slowakei und dann nach Slowenien, ne, Ungarn halt noch kurz und dann Slowenien. Da war ich dann 2 Monate an der Soča. Wunderschön, kleines Paradies für mich.
Also genau, für dich mit deinem Kanu und Kanadier und dein Klettern und Wandern, das ist halt wirklich alles in einem.
So, ja, so sehr. Ich habe auch gute Freunde da jetzt und ich habe fast geheult, als ich wieder losgefahren bin. Aber es waren ja auch andere Abenteuer, die gewartet haben. Ja. Genau, und dann bin ich nochmal zurück nach Deutschland zum Arbeiten, kurz nochmal einen Ausbildungsblock machen. Dann ging es los über Polen, Ukraine und dann Russland und Georgien. Also das war so der erste Part. So. Und dann wusste ich erstmal nicht mehr, wie es weitergehen sollte und musste mich in Georgien erstmal wieder sortieren und dann planen, mir Gedanken machen und wie viel Zeit habe ich noch und wie soll es weitergehen.
Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt gerade? Also wann warst du in Georgien? Du bist im März 2019 losgefahren in genau. Frankreich, Deutschland und dann wann warst du in Georgien?
Ich war im September, Oktober war ich dann in Georgien.
Also ein halbes Jahr für das sind schon relativ viele Kilometer, ne?
Ja, da war ich schnell unterwegs, vor allem durch Russland, weil das Visum da ja auch begrenzt ist. Du kannst es ja, also ich musste im Vorfeld das schon praktisch organisieren und dann muss man ja auch angeben, von wann bis wann man da ist. Dann muss man auch dort einreisen, was man angegeben hat. Wenn du später einreist, läuft das Visum halt schon, dann hat man auch weniger Zeit. Und ich habe in Polen, weil ich Freunde besucht habe, einfach länger gebraucht als gedacht. Und Ukraine halt, oh, unfassbar, die Straßen. Da habe ich auch viel länger gebraucht. Ich habe noch nie solche schlechte Straßen gehabt wie in der Ukraine.
Wieso? Erklär mal, wie oder beschreib mal.
Ja, super. Also es ist halt aus Autobahn ausgeschrieben zum Teil. Das ist eine große Bundesstraße. Und dann kommst du halt nur mit 50 km/h zu voran, weil einfach so große Schlaglöcher drin sind und die Straßenverhältnisse super schlecht sind. Also es sind echt Schlaglöcher ohne Ende und da muss man einfach aufpassen. Man kann halt, ich habe mit Maps.me gearbeitet und Google Maps, also beides, aber da kann man auch nicht so richtig sehen oder die Angaben stimmen da zum Teil auch nicht. Wie schnell kommt man da vorwärts und gut sind die Straßenverhältnisse.
Das ist ja ein großer Vorteil, wenn man dann keinen wirklichen Terminplan oder keinen Zeitdruck hat, dann kann man nämlich ein bisschen langsamer fahren. Aber das erinnert mich so ein bisschen an manche Teile des südlichen Afrikas, also besonders auch so der nördliche Südafrika. Oh, schreckliche Straßen, voller Schlaglöcher. Und das war echt anstrengend, besonders wenn man halt irgendwie Zeitdruck hat, ist das halt echt ein bisschen anstrengend. Ich kann es mir vorstellen, von dem, was du so erzählt hast.
Ja, nachts fahren ging gar nicht.
Ja, du warst in Georgien im September, Oktober, hast du gerade gesagt?
Mhm, genau.
Und wie ging es dann für dich weiter?
Also zu einem Georgien war super nett, weil ich eine deutsche Kajaktruppe reingebumpt bin, so ein bisschen, die da schon unterwegs waren. Dann konnte ich mit den Wildwasserflüssen, die haben mich adoptiert praktisch, und dann konnte ich mit denen ein paar Wildwasserflüsse erkunden. Und dann war ich da erstmal unterwegs in Georgien mit Wandern und alles drum und dran. Und dann bin ich weiter nach Aserbaidschan. Da war dann schon Oktober, November und da habe ich einfach gemerkt, es wird mega kalt im Bus, so nachts dann mit Eis an der Scheibe und Minusgraden. Das war einfach nicht mehr so angenehm.
Hast du eine Standheizung?
Ja, habe ich.
Okay.
Ja.
aber
ja,
es war ja, die helfen dann auch irgendwann nicht mehr. Ne? Die schaffen ja auch schaffen die ja nur so 10 Grad zu überbrücken.
Ja, und halt, also ich habe Gas, ne? Und dann halt die ganze Zeit die Standheizung laufen, ist nämlich einfach auch keine, also es war kein Komfort mehr so richtig da und es hat draußen geschneit und alles. da war für mich so, ich möchte was ändern. Es ist gerade nicht mehr ganz so cool. Und ich hatte bei mir auf der Liste, was ich machen wollte, so, ich wollte was Gutes tun. Und dann war es okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Hat mich mal so umgeschaut, was kann ich denn machen? Und habe eine Volunteering-Agentur gefunden in Armenien dann. Ich hatte in Aserbaidschan auch welche angeschrieben, aber die Armenien waren super gut und die meinten, ja, komm rüber, wir haben auf jeden Fall was für dich. Und genau, war ich ein bisschen Aserbaidschan und dann bin ich rüber nach Armenien, nach Jerewan gefahren, zu der Agentur. Und die haben mir einen tollen Job vermittelt.
Was hast du da gemacht?
Ich habe in einem Extrempark gearbeitet, die auch ein Resort angeschlossen haben, in so einem kleinen Dorf in den Bergen. Der Extrempark hat super schöne Ziplines über Canyons drüber, auch sehr professionell. Also ich war super erstaunt, als ich die gesehen habe. Die bieten Klettern an und haben einen Rucksackgarten und solche Sachen. Und dann haben sie noch ein Resort dabei mit so kleinen Hütchen und Pferdeausritten für einen Tag, ein paar Stunden oder mehreren Tagen. Und da war vom Management so, ja, es wäre cool, wenn du bei uns irgendwie so mit den Service-Gedanke reinbringst. Und das Team möchte nicht sich weiterbilden, da sind auch Blockaden da. Und dann habe ich dort Teambuilding gemacht und halt bei dem Extrempark noch auf die Technik geschaut, wie ist der Standard in Armenien, wie ist er in Deutschland. Genau, und das war super spannend. Also ich habe wirklich mit denen, da waren Konflikte auch in dem einen Team da. Die Jungen haben mich eher blockiert, was ich nicht gedacht hätte, weil ich ja da mit dem Extremsport einfach auch oder mit dem Sport halt einfach einen Anschluss dachte, dass ich habe. Aber die hatten intern solche Konflikte, dass die mich erstmal blockiert haben, was wir dann erstmal aufgelöst haben, bearbeitet haben. Und die Älteren, die fanden alles super, was ich mache, also auch vom erlebnispädagogischen Ansatz, was halt nicht mit dem Kommunismus so übereinstimmt, wie ich da rangegangen bin. Und dass überhaupt eine Frau vorne steht und ihnen was sagt. Das war auch so ein Thema. Und ich habe die nicht verstanden. Also die haben fast kein Englisch gesprochen. Ich hatte immer eine Übersetzerin dabei, die dann alles übersetzt hat. Und ja, dann habe ich mit denen gearbeitet, so einen Monat. Also jeden Tag erst das eine Team, dann einen Tag, dann am anderen Tag das andere Team. So ging das dann einen Monat lang. Wir haben da schön viel gearbeitet und schön viel Veränderung und Impulse gesetzt. Das war super schön.
Spannend. Was war denn die Idee hinter das Volunteering? Also ich hätte ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ich habe jetzt irgendwie mal vorgestellt, dass du irgendwie vielleicht irgendwie mit Kindern oder so.
Ja, dachte ich auch.
Und dass du jetzt sagst, dass du halt in einem Resort gearbeitet hast und dann Teambuilding gemacht hast, ist jetzt nicht so mein erster Gedanke des Volunteerings.
Ja. Von der Agentur war so, oder ist der Gedanke auch, dass auch einfach ein Austausch an Wissen stattfindet, wo die halt sonst nicht rankommen. Also klar, es gab auch mit Kindern und im Tierheim und sowas, aber die meinten halt, mein Wissen ist so speziell, das wäre super schön, wenn ich das einfach dort teilen würde, dass die in dem ganz kleinen Dorf, also dass die auch andere Eindrücke und anderes Wissen einfach vermittelt bekommen. Weil das Team, mit dem ich gearbeitet habe, das sind tatsächlich überwiegend von dem Dorf gewesen, die haben da ihre Schule gemacht, sondern sind nicht weiter rausgekommen. So da einfach andere Wissen, andere Impulse reinbringen. Was so in dem Sinne ja dann auch wieder hilfreich ist. Und auch gerade, dass eine Frau halt in den Sportarten unterwegs ist und da auch Fachwissen hat, das war für die auch ein ganz großes Erlebnis und auch ein Change.
Aber das glaube ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja für den einen oder anderen heute noch in Deutschland wahrscheinlich so, der so sagt, wow, Frauen können sowas. Frauen können genau. So viel mehr.
Genau.
Wie ging es dann? Du warst einen Monat da, hast du gesagt.
Mhm, genau.
Und aber dann war Aserbaidschan ist ja auch sehr kalt. War das dann die Idee, einen Monat da zu machen, um halt quasi die schlimmste Zeit des Winters zu überbrücken und dann so in eigenen vier Wänden zu sein?
Genau, also in Armenien war das genau, da war die Idee. Ja, einfach in einem Haus zu sein und da angenehmer leben zu können. Ich war erst am Jerewan, habe da das ein bisschen kennengelernt und dann in dem kleinen Dorf auch. Ja, da war es super kalt. War ich froh, einfach im Haus zu sein. Ja.
Wenn mich jetzt meine Kalkulation nicht so ganz im Stich lässt, dann sind wir so ganz langsam kurz vor Corona, oder?
Genau, das habe ich schon. Also es war dann, ich war dann ein bisschen länger in Armenien. Über Weihnachten war ich kurz daheim und dann bin ich wieder zurück. Und da hat es dann angefangen, den Mädchen mit China und alles. Und ja, genau.
Wie war dieses Erlebnis? Also ich erinnere mich, also du warst ja auch die Hauptzeit des ersten Lockdowns warst du im Iran, also ging es dann von Armenien weiter in den Iran oder wie ging es da weiter?
Genau, dann ging es in den Iran. Da war aber eher die Befürchtung, da waren da die ganzen Demos gerade im Iran gewesen. Corona war da noch gar nicht präsent, also ja, ist ein Kind ja, irgendwo ganz weit weg, wird ja nicht hierher kommen oder irgendwo zu uns so in die Nähe. Da waren eher die Demos von den Benzinpreisen im Vordergrund, wo dann jeder sagte, du kannst doch jetzt nicht in den Iran gehen irgendwie. So, das war eher die Hürde. Und dann ja, bin ich in den Iran angereist und da war es am Anfang gar kein Thema.
Ja.
Und dann erst später, da war ich echt schon eine Weile unterwegs. Dann ging es ziemlich schnell, also dass die Ngomen dann die ersten Fälle hatten, was aber auch runtergespielt hatten. Aber sich dann ganz schnell ausgebreitet hat, das war dann, also im Februar, im März war das dann, dass es auch anfing im Iran ganz schnell Thema zu werden.
Und wie war das dann für dich? Also ich meine, also als allererstes frage ich mich, wie ist es als alleinreisende Frau im Iran mit dem Auto unterwegs zu sein? Also die Frauen dürfen ja sowieso gar nichts und ich glaube, Autofahren dürfen sie im Iran immer noch nicht oder
doch,
dürfen sie mittlerweile
ja,
Genehmigung
ja.
des Ehemanns oder irgendwie sowas?
Nee, also das darf man, dürfen die Frauen schon.
Ja, okay.
Also, ja,
aber auch noch nicht ganz so lange, ne?
Also nee, nicht so lange. Fahrradfahren ist eher das Thema für Frauen, dass das noch nicht so angesehen wird, Fahrradfahren. So, aber ich meine, klar, dann ist es halt so, dürfen tun sie schon, aber dann ist halt immer auch so eine von der Familie, warum soll eine Frau Auto fahren?
Also das ja, ist dann eher so. Aber dann auch noch eine westliche, hast du blonde Haare?
Nee.
Okay.
Bin klein und brünett.
Okay, das wäre ja wahrscheinlich noch krasser aufgefallen, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere oder sehr viele sehr große Augen gemacht haben. Wie war die Akzeptanz dort und wie war das, im Iran unterwegs zu sein, so als alleinreisende Frau?
Ja, zum einen ist man halt eigentlich voll der Superstar. Also du fällst halt einfach weil du ein anderes Nummernschild hast und das Auto ganz anders ist. Kam mit meinem Setup mit den zwei Booten auf, bin ich nochmal mehr aufgefallen. So, ja, und dann als Frau nochmal mehr. Es war eher so, dass ganz viele hergekommen sind, wollten mit ihr sprechen, auch wenn sie kein Englisch können. Sehr offen, also echt, kaum ist mal ausgestiegen, schon waren Menschen da. Das war echt schön so. Ich hatte das Gefühl, gut aufgenommen zu werden. Aber klar, als Frau, dann war auch schon eine gewisse Distanz und so ein bisschen, so, warum machst du das überhaupt? So hat man schon gemerkt in den Reaktionen her. Aber ich denke, da sind auch so wenig Touristen unterwegs, da ist man schon als Tourist einfach schon eine Attraktion, vor allem als Oberländer dann so unterwegs zu sein. Das gibt es dann auch noch nicht so viel. Man ist einfach ein Superstar.
Ja, aber das ja. Spiegelt auch die Meinung, beziehungsweise wir haben ja hier im Podcast auch schon den Stefan Ort mehrmals als Gast gehabt und der hat ja Couchsurfing im Iran geschrieben und auch hier im Podcast seine Erlebnisse geteilt. Und das ist halt eben genauso. Die Leute sind wahnsinnig interessiert und wahnsinnig offen.
Ja, total.
Wenn sie halt hinter verschlossener Tür halt sind, nach außen hin ist es halt eben immer noch ein relativ altes Land.
Das ja, aber auch außen habe ich es erlebt. So kaum war ich irgendwo ausgestiegen, wurde ich schon zum Picknick eingeladen oder zum Tee eingeladen. So.
Aber von den Männern?
Von beiden. Also ich finde, also von Männern und Frauen, klar, erstmal von den Männern. Aber wenn man mit den Frauen ins Gespräch ist, da kriegt man also als Frau einen ganz anderen Zugang zu einer ganz anderen Welt.
Bestimmt. Das ist natürlich das, was dem Stefan halt auch so fehlt, die weibliche Seite.
Ja, genau. und kommt da auch in ganz anderen Gesprächen rein, also wie es tatsächlich da als Frau unterwegs ist, dann mit was kämpfen die, also ich war auch mit einer Bergführerin dann unterwegs, die sich da ihren Platz erkämpft hat, auch als Bergführerin anerkannt zu sein, also als Hochgebirgsführerin und ihr eigenes Unternehmen zu haben, und da geht es schon in ganz andere Themen rein, wo die im Moment noch damit zu kämpfen haben. Oder im Dorf mit Nomaden, wo ich dann ins Gespräch über eine Freundin kam, die Iranerin ist. Wie es da einfach den Kindern geht, dass sie zum Teil sagen, ja, warum soll ich mich in der Schule anstrengen? Ich bin doch eh verheiratet. Und dann
ja. Ja, das ist halt das super interessant, sowas zu hören, weil ich meine, wir kämpfen hier mit Gendern in der Sprache. Und die haben halt einfach wirklich ganz andere Probleme. Ne?
Total. Also auch gerade, also wenn ich an die Minna denke, die Bergführerin, die dann halt meinte, ist ja, es ist halt noch ganz normal, dass wenn du Bergführer bist, dass die Frauen da zum Teil vergewaltigt werden und sich anfassen lassen und darüber nicht gesprochen wird. So. Und dass ich aber schon ganz viele Gespräche hatte, wo das einfach noch so ist. Und das in einer Sparte, wo du denkst, mit Outdoor-Sport, die sind eigentlich schon sehr westlich eingestellt oder ein westliches Denken, ne? Die sind schon recht vorwärts. So.
Ja. Also a long way to go.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Ja, das ist auch ein super schwieriges Thema, wo ich halt auch einfach noch nicht so ganz gebildet bin. Da, also eine Meinung habe ich dazu 100%, dass es halt einfach gar nicht geht, aber es ist einfach, so krass weit entfernt, diese Länder von unserem, wo wir sind, ne? Mhm. Dass die einfach so ganz als Frau ist das natürlich da nicht sehr leicht. Aber du hast dich gut aufgehoben gefühlt, du hast dich da immer sicher gefühlt.
Ja, überwiegend schon.
Okay.
Ich meine, wir haben da schon, also als Frau, als ausländische Frau hat man schon immer noch einen Bonus, ne? Also dann, du wirst da ganz anders angesehen. So, das fand ich einfach gut. Davon habe ich profitiert. Ich hatte einmal eine Erfahrung gemacht, da war ich morgens in einem Canyon unterwegs, alleine. War auch jetzt nicht ganz konform angezogen. Also von der Kleiderordnung ist es ja tatsächlich lange Hose über die Knöchel und dann ein Oberteil, das bis über den Po reicht, lange Ärmel und Kopftuch so, was du tragen solltest. Und weil das halt früh morgens war, hatte ich halt eine Wanderhose an, ich hatte eine Fließjacke an und ein Kopftuch hatte ich auf. So. Und da ist mir auf dem Weg ein junger Mann begegnet, auf dem Rückweg, der an mir erstmal vorbeigegangen ist, viel geredet hat, dann wieder zu mir zurückkam und mich am Arm festgehalten hatte und mich irgendwo hinziehen wollte, so, wo ich dann tatsächlich so in Kampfhaltung gegangen bin und angeschrien habe und er dann einfach mir wieder abgelassen hat. Und danach war schon mal so kurz ein Dämpfer da. So, oh krass, also ich war in einem Canyon alleine unterwegs, also das hat auch niemand mitgekriegt, wer da irgendwas passiert. Aber das kann auch überall anders auf der Welt passieren, glaube ich.
Ja, aber krass ist es dennoch.
Ja, das auf jeden Fall. Also daher war dann erstmal so, okay, jetzt, da war es so mal gedämpft bei mir und ich bin einfach vorsichtiger gewesen mit Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, man möchte sich nicht vorstellen, was er vorhatte, aber das ist natürlich scheiße.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist halt auch das Thema, ne? Nur weil man als Frau da unterwegs ist, muss man halt damit rechnen. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen schade, warum. Also,
ja, eben. Also eigentlich sollte sowas halt einfach, man sollte einfach nicht damit rechnen müssen. Es sollte einfach gar nicht passieren. Und wie, okay, du bist in Kampfhaltung gegangen. Was genau muss man sich das da darunter vorstellen? Und wie hast du dich auf solche Sachen überhaupt vorbereitet? Ist das einzige Mal, dass sowas passiert ist? Oder hast du öfters solche Probleme gehabt?
Fast das einzige Mal. Also in Russland war nochmal ein Schäfer. Also ich hatte einen einsamen Platz gefunden, da bin ich ganz lang gefahren. Und da kam einfach ein Schäfer viermal vorbei abends. Und ich habe schon ein ungutes Gefühl gehabt. So, und wenn ich ein ungutes Gefühl bei Menschen hatte, dann ist es einfach Bauchgefühl, dann habe ich ihm erzählt, dass mein Freund mit dem Hund gerade unterwegs ist und der kommt gleich wieder so. Und nachdem das vierte Mal aufgetaucht ist, dachte ich so, Gott, jetzt sollte ich eigentlich losfahren, das ist jetzt nicht mehr cool so. Aber ich war so fertig, dass ich es nicht gemacht habe und es wird schon nichts passieren. Komm, vertrau einfach mal und vielleicht möchte er einfach nur ein Wodka mit deinem Freund da trinken so. Der ist ja auch einsam und sobald es dunkel war, ich hatte den Bus auch zugemacht, hat er versucht, in den Bus reinzukommen. Dann bin ich einfach mit der Taschenlampe und habe gehupt und geschrien und bin dann auch weggefahren. So, das war die andere Situation. Aber wie ich mich sonst vorbereitet habe, ich habe ein Pfefferspray dabei, ein kleines. Das habe ich dann viel mit mir rumgetragen nach der Aktion auch, also auch bei den Wanderungen, immer wenn ich allein unterwegs war, dass ich das einfach bei mir habe. Das war an sich die einzige Vorbereitung. Ich habe mal Benzin gemacht, so ein bisschen weiß ich noch. Ich hatte mal so ein Training von der Polizei, wie man sich verhält. Ja, das waren die einzigen Vorbereitungen, die ich hatte. Und dann halt Menschenverstand und Bauchgefühl, würde ich mal sagen. Also so, ja.
Ja, aber Menschenverstand und Bauchgefühl bringt dir nichts, wenn du halt mitten im Nirgendwo bist und einfach nicht damit gerechnet hast, dass dir morgens jemand entgegenkommt, oder?
Genau.
Das ist halt eben also, so das Problem. Ist halt, also ich möchte das gar nicht irgendwie, also ist einfach Mist, ist einfach scheiße, dass eine Frau heutzutage nicht alleine, also kann sie ja, hast du ja bewiesen, dass es geht und dass auch nichts passiert ist, aber solche Situationen sind einfach scheiße unangenehm. Und da sind wir halt noch echt weit von entfernt, dass das halt eben nicht mehr passiert.
Ja.
Leider. Du hast den Lockdown, den Corona-Lockdown hauptsächlich im Iran verbracht, ne?
Mhm, genau.
Und du bist ja auch erst dieses Jahr, also 2021, zurück nach Deutschland gekehrt. Das heißt, du hast Corona-Reiseerfahrung, die viele nicht haben und die sehr, sehr viel wert ist, wo ich mal gerne hören möchte, wie das war. Also, wie lange warst du noch im Iran?
Bis September.
Relativ lange, ne? Also,
ja, genau.
Ist das die längste Zeit, die du in einem Land verbracht hast? Also die meiste Zeit im Iran?
Ja, okay. Ja, tatsächlich. Also gezwungenermaßen, die Grenzen waren ja zu.
Du bist also auch gar nicht rausgekommen. Also,
nein.
Hast du überall überlegt, zurück nach Deutschland zu fliegen und den Wagen da zu lassen und einfach später abzuholen? Oder war das für dich keine Option?
Ja, hatte ich überlegt. War aber dann so zwischendrin, was soll ich denn in Deutschland? Also meine beiden Jobs waren gerade nicht am Start wegen Corona. Hier ist es relativ teuer. Im Iran ist es einfach super günstig zu leben. Also ich sag auch billiger als Thailand. Ich hatte meine Crew gefunden zum Klettern und zum Kajaken. Klar, es war blöd, nicht rauszukommen und die Unsicherheit zu haben, wann sind die Grenzen wieder offen. Die sind im Moment immer noch zu. Aber ich habe mich da einfach dann wohlgefühlt und dann war es okay, ich bleibe jetzt erstmal hier und nutze das, was ich habe, nutze die Freunde, nutze die Outdoor-Aktivitäten und vor allem die Freiheit, die ich dort habe. Nicht immer cool, also die gehen auch sehr relaxed mit der ganzen Sache um, mit nicht so viel Einschränkungen, aber dadurch, dass ich halt viel in der Natur unterwegs war und dann doch auch geschaut habe, dass ich nicht in große Städte reingehe, habe ich mich da auch ganz wohl gefühlt. Wie gesagt, habe die Freiheiten genossen und die Entspanntheit einfach dort. Nach dem, was ich in den Mädchen von Deutschland gesehen habe, dachte ich, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust.
Also irgendwie auch interessant, dass so ein autoritärer Staat wie der Iran, der irgendwie so alles so durchboxt und viele Rechte den Leuten nimmt, dass sie dann bei Corona so viele Rechte eigentlich geben, beziehungsweise so lasch damit umgeht, ne?
Ja, ich denke, ja, das ist ein spannendes Thema.
Oder ist das, weil ich meine, ich war noch nie im Iran, aber wie ist die Infrastruktur dort in den Krankenhäusern? Können Sie sich das leisten, so viele Intensivpatienten zu haben?
Nee. Also auch nicht. Die sind da auch überlastet und die haben sogar, als ich dort war, dann auch Hilfen von außen abgewehrt, also auch von der Armee, also von den Ärzten ohne Grenzen und sowas nicht angenommen. Ja, die haben es am Anfang haben sie es runtergespielt. Da war das schon voll im Gange und dann haben sie es runtergespielt, von wegen, nee, das ist nicht so gefährlich, bis es dann der Gesundheitsminister selbst bekommen hat. Und dann haben sie angefangen, auch Lockdown zu machen, die Schulen zu schließen, Geschäfte zu schließen. Klar, das haben sie gemacht. Aber die sind einfach wirtschaftlich auch so down, sage ich mal, dass die Wirtschaft da länger runterzufahren, die sich nicht leisten können. Und ich glaube einfach, die haben auch Angst, dass die Menschen dann noch mehr auf die Straßen gehen und gegen die Regierung gehen. Und dann ist es so, dass halt die Menschen...
Ist das so ein Thema, über das die Leute da sprechen? Also
ja.
Über, ja.
Ja, total viel. Und dann habe ich auch den Eindruck, dass die der Regierung auch nicht mehr vertrauen, was gesagt wird im Fernsehen. Und die Menschen haben schon so viel Regulierung. Für mich sind das die Meister der Regelung, den Regeln zu umgehen. Okay, es wird eine neue Regel aufgestellt und die passt uns nicht. Wir finden schon einen Weg irgendwie drumherum. Und okay, uns erwischt mal die Polizei, dann kriegen wir vielleicht mal einen Peitschenhieb im Gefängnis, aber wir schaffen da schon, da unseren Weg bestmöglich zu gehen. Also so habe ich es einfach wahrgenommen. Und klar, wenn man dann schon weiter, also wenn es heißt, man soll sich nicht in Gruppen treffen, so vor allem im März, April, als ich da war, Nowruz, also Neujahr dann, die haben es halt trotzdem gemacht. Die waren halt trotzdem zum Picknicken draußen, was sie super gern machen, und sind da gesessen in den Großfamilien. Und ich dachte so, oh, Corona-Zeit, aber die sitzen halt in Großfamilien zusammen. 10, 15 Leute und machen da ihr Picknick. Ja, also präsent ist schon, man hat am Ende, habe ich jetzt auch mehr Mundschutz gesehen und Handdesinfektion, aber das war's. Also sonst ist dann ganz, das Leben ganz normal wieder weitergelaufen.
Mhm. Ja. Also eigentlich jetzt auch kein Land, wo man in naher Zukunft, solange Corona noch ein Thema ist, eigentlich hinreisen sollte, ne? Also wenn man sich halt irgendwie schützen möchte. Hast du es bekommen? Hast du Corona gehabt auf deiner Reise?
Nein, hatte ich nicht. Also okay. Ich glaube nicht. Ja. Also ich war im Iran mal erkältet. Das war dann aber, als der Lockdown war. Da wurde es halt unangenehm, denen zum Reisen, weil die halt die Straßen abgesperrt hatten. Dann ich wurde aus Dörfern zum Teil von der Polizei raus eskortiert, weil ich als Tourist so der Corona-Bringer war in deren Augen. Da wurde es halt super anstrengend zum Reisen. Da hatte ich zum Glück einen Couchsurfer gefunden.
Und auch bin lustig, bei denen. Ne? Ist irgendwie 6 bis 6 Monate in dem Land und dann...
Voll, also da war ich halt 2 Monate schon da und dann so, ja, okay, woher soll ich denn jetzt Corona bringen? Ja, aber dann war ich bei dem Couchsurfer und da, ich glaube, das war aber auch, weil es halt schon anstrengend war zu reisen. Ich hatte auch eine Auseinandersetzung mit der Revolutionary Military Police, die mich von der Insel geschmissen haben, nachts um 12. Ich glaube, da war einfach die Energie dann draußen, dass dann einfach ich eine Erkältung hatte. Und mich da recovered habe. Aber ich habe es nicht untersuchen lassen.
Okay.
Vielleicht war da Corona, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber in der Umgebung hat es uns keiner gehabt.
Okay. Und wie ging es nach dem Iran denn dann für dich weiter? Die Grenzen waren ja zu und du bist trotzdem rausgekommen.
Genau, wir haben uns als Gruppe formatiert. Also wir haben es hinbekommen über WhatsApp, dass Oberländer sich da formatiert haben in der großen Gruppe. Also es war echt spannend, weil wir dann einen guten Austausch auch hatten von den Leuten, die da jetzt eingeschlossen sind.
Was waren das für Leute? Also auch andere Ausländer, die im Van unterwegs waren? Oder,
genau, oder, ja, LKW, okay. Van, Motorrad, Fahrrad, zu Fuß, mit Hund. Also alles Mögliche, was da unterwegs war. Und da haben wir uns im April schon zusammengetan und haben angefangen, unsere Botschaft, also es waren vor allem von europäischen Ländern, und wir haben halt angefangen, uns Botschaften zu schreiben, in der Türkei und im Iran, um Sondergenehmigungen zu bekommen, rauszukommen. Und da hat sich ganz lange nichts getan, also wir haben immer wieder geschrieben, halt auch mit vereinter Macht, so. Wir haben uns in einer kleinen Gruppe zusammengehalten, 26 mit Kindern, genau, und da hat sich nichts getan. Dann hat einer geschafft, den Tagesspiegel reinzubekommen, dass die eine Reportage über uns machen. Das war dann im Juni. Das wurde dann ausgestrahlt und dann hat sich was angefangen zu bewegen. Dass wir dann im Juli, tatsächlich ging es Ende Juni, Juli ging es da bei den Botschaften los, dass der Prozess in Gang gesetzt wurde, dass wir eine Sondergenehmigung bekommen von der Türkei, dass sie uns reinlassen, dass das in die Wege geleitet wird. Und dann Ende Juli konnte der erste Konvoi über die Grenze gehen, wo ich dann nicht dabei war. Und da.
Wann warst du dann dabei? Wann durftest du raus?
Ich bin im September dann gegangen. Also es gab so wir waren die ersten Konvoi, der erste Konvoi, wir haben das Ganze geebnet, dass man Iran wieder verlassen kann mit den Autos. Und ich war auf so einer Liste gestanden und konnte dann mit dem Eintrag, was dann aber auf der Grenze auch nochmal 2 Tage gedauert hat, als ich im September raus wollte, konnte dann ausreisen, was auch nicht einfach war.
Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt die Botschaft angeschrieben, die haben sich nicht, also das hast du ja gerade gesagt, ne? Die haben sich
vertröstet so immer.
Genau. Dann habt ihr halt quasi das selbst in die Hand genommen, habt ein bisschen Presse eingeschaltet. Dadurch war der Druck auf die Botschaft ein bisschen größer. Die haben dann ein bisschen was gemacht. Und aber auch dann hat es immer noch 2 Monate, 3 Monate gedauert, bis du raus konntest.
Also ich hätte schon im Juli, Ende Juli rauskommen, das hat nochmal einen Monat gedauert, da hätte ich schon raus können mit der ersten Konvoi-Gruppe, mit der Gruppe, die sich da formatiert hatte, und hat mich da aber dann aktiv entschlossen, da hatte ich gerade neue Kajaker kennengelernt, da war nochmal die Überlegung, will ich raus, wo geht's weiterhin, will ich zurück nach Deutschland, beziehungsweise was sind denn die weiteren Optionen, da war noch ja relativ viel zu, auch zum Reisen, was super anstrengend war mit Grenzen und so weiter. Aber für mich, ich habe keinen Zeitdruck im Moment, ich bleibe lieber erstmal da, als dass ich dann mit einer neuen Konvoi-Route, wo man nochmal Botschaften anschreiben muss, mich weiter auf den Weg nach Deutschland mache, wo im Moment für mich auch keine Arbeit wartet. So.
Okay, und dann bist du im September bist du dann rüber in die Türkei, hat dann aber immer noch ein halbes Jahr gebraucht, bis du zurück warst. Du bist ja erst letzten Monat in Deutschland wieder zurückgekommen. Was war auf dem Weg? Bist du dann noch in der Türkei geblieben oder bist du dann weiter?
Genau. Ja, ich war ganz lange in der Türkei noch. Okay. Ich hatte schon, als ich im Iran war, und zwar die Zeit, wo ich wusste, jetzt wird es einfach unangenehm hier, die wollen sich aber loshaben, da war die Überlegung, was mache ich weiter? Und ich mache super gerne Yoga und möchte das auch für meine eigenen Projekte auch nutzen, aber es ist okay, eigentlich wäre es cool, Yoga zu vertiefen und da vielleicht auch eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen. Und habe dann in der Türkei ein Yoga-Retreat gefunden, was von einem deutsch-türkischen Ehepaar geführt wird, und hat mich da auf einen Job beworben. Und da konnte ich dann arbeiten und erstmal eine Base auch haben, was ich super angenehm fand, nach der Zeit auch mal wieder einen festen Platz einfach zu haben, um mich zu sortieren und dann zu schauen, wie geht's denn überhaupt weiter nach der Reise. Und daher bin ich ziemlich schnell dann von dort, also vom Iran, zu denen gefahren, weil dann auch die ersten Gäste kamen im September für die auch. Und war dann an der lykischen Küste am Meer in einem kleinen Paradies und habe da gearbeitet und von dort aus die Türkei erkundet.
Gibt wahrscheinlich schlechtere Orte.
Total. Super schön.
Also dieses verrückte Corona-Jahr zu verbringen.
Voll. Vor allem, ich war in so einem kleinen Dorf, Adrasan heißt es, am lykischen Wanderweg. Da war es total entspannt, die Zahlen waren weit unten. Klar, die haben auch Mundschutz und alles und Desinfektion und Abstandsregeln. Da sind die echt gut auch am Einhalten, aber ich habe das Gefühl gehabt, also es war auch so, die sind damit entspannter umgegangen. Es war kein Stress, es war keine Aggression da. Es war so das typische türkische, es passiert halt gerade, wir müssen jetzt halt damit leben. So. Und ja, Berge und Meer um einen zu haben und Sonnenschein überwiegend, macht halt schon auch viel aus.
Das heißt also, wie war das eigentlich im Iran? Also du hast ja eigentlich in deinem Van warst du unterwegs, aber diese lange Zeit, diese 6 Monate im Iran, hast du die dann immer die ganze Zeit im Auto verbracht oder hast du auch mal gewechselt zwischen Auto und irgendwie festen Unterkünften? In der Türkei warst du ja dann hauptsächlich in einer festen Unterkunft.
Genau, da war ich hauptsächlich fest. Im Iran, also während im richtigen Lockdown im Iran, wo es auch Reisen nicht mehr möglich war, da war ich bei dem Couchsurfer in dem Haus. Das war echt super cool. Und dann war ich aber wieder im Bus unterwegs, dann nochmal bei der Freundin von mir, der Bergführerin. Da war ich in einem kleinen Haus für 2 Wochen bei ihren Eltern in den Bergen, im Regenwald so ein bisschen. Und dann war ich wieder komplett unterwegs. Am Ende nochmal war ich 2 Wochen in Teheran bei einer anderen Freundin. Aber sonst immer im Bus.
Okay. Genau. Und dann hast du der Türkei, hast du ja gerade angesprochen. Und dann warst du noch, ich würde jetzt mal schätzen, Türkei geht's nach Bulgarien rüber. Richtig?
Ja, im Moment schon. Also das war so das große Thema bei mir. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Weil ich wusste, ich habe im März, April habe ich meinen ersten Job wieder hier.
Das wusstest du schon vor der Abreise oder wusstest du
das? Das wusste ich vor der Abreise.
Du hast dir also ein zweijähriges Sabbatical gegönnt.
So in etwa, ja. Ein Jahr war geplant, dann wurden 2 Jahre.
Ah, okay, okay.
Also ein Jahr war tatsächlich geplant, dann wegen Corona wurden es einfach 2 Jahre.
Hat die Corona quasi in die Karten gespielt oder war das eher doof? Also ich meine, nee. Hast du ja nicht einbudgetiert.
Nee, hatte ich nicht, aber dadurch, dass der Iran so super günstig war, war das sehr praktisch für mich und dass ich dann in der Türkei nochmal arbeiten konnte auch. Für mich war es sehr positiv. Also normalerweise hast du im Iran Visum von 1 Monat, dann wird es schwer. Und dann einfach die Möglichkeit zu haben, da echt 7 Monate zu bleiben und die Leute kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen und das Land so intensiv kennenzulernen, war für mich eine Mega-Chance. Und jetzt auch nicht mehr den Druck zu haben, ich muss irgendwie heim, weil ich sonst irgendwas verpasse, arbeitstechnisch, weil es im Moment geht hier immer noch nicht so viel. Das war eine super Erleichterung für mich selbst zu argumentieren, okay, dann wären es halt 2 Jahre so und auch entspannte 2 Jahre. Ja, aber dann, ja, Türkei hatte ich mir halt überlegt, wie komme ich denn, also ich möchte hier so lange wie möglich noch bleiben, uns zu erkundigen, weil zum Zurückkommen jetzt einfach, es ist schwer, also zum Teil, wenn du Transit machst, hast du bei dem einen Land 12 Stunden Transitzeit, bei dem nächsten dann 6 Stunden Transitzeit und dann, ich bin ja alleine unterwegs, ist es dann einfach anstrengend. Dann wo brauche ich welche Tests und wo kann ich mich überhaupt testen lassen? So, jedes Land hat eine andere Bestimmung. Da habe ich mich einfach dafür entschieden, ich bleibe länger in der Türkei und gehe dann über Bulgarien, Griechenland und von Griechenland die Fähre nach Italien. Ja, leider.
Aber diese Länder, du hast es ja gerade schon angesprochen, mit Transit, die bist du dann im Schnelldurchlauf durchreist oder bist du dann doch länger geblieben?
Nee, also Bulgarien, also ich wusste, ich habe in Griechenland einen Test gebraucht, da bin ich durch Bulgarien ziemlich schnell, weil ich dann einen Test von der Türkei hatte, der dann auch 12 Stunden gegolten hat, da bin ich echt durchgedüst, so damit ich den gleichen Test verwenden kann. Und Griechenland war ich dann auch, da war ich auch ziemlich schnell durch, weil ich da
also Türkei war dann eigentlich so das Ende deiner Reise?
Genau. Das
heißt, ja, okay.
Genau. Also ich hätte super gerne den Balkan noch gemacht. Ich hätte mich auf Albanien, Montenegro, da habe ich noch Reiseführer super gefreut. Aber eine ganze Bestimmung war so, nee, dann wird es ein anderes Mal. Wobei ja. Albanien gerade super gut zum Reisen auch ist, also alle, ja. Die da sind, die sind da auch entspannt und
ja, seitdem hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Also ich meine, wir sind ja heute Morgen aus Mallorca angekommen und das Reisen heute ist dann doch ein bisschen leichter, glaube ich, als es noch vor ein paar Monaten war.
Ja.
Es gibt immer mehr Testzentren und das funktioniert alles schon recht gut. Es ist natürlich sehr, sehr viel Recherche verbunden. Ne?
Genau,
also,
ja.
Man kann auch irgendwie so niemanden so richtig glauben. Erst wenn man das einen Stempel von der Polizei wirklich hat, dann weiß man, dass man safe ist. Auch so die Durchreise durch Frankreich, Italien gestern Nacht war so, oh, dürfen wir das wirklich? Ich hatte so ein Formular gefunden. Dann haben wir einen PCR-Test auf Mallorca gemacht. Dann wurden wir an der Grenze wieder rausgefischt. Dann mussten wir nochmal einen Schnelltest machen. Nervig irgendwie, weil niemand so wirklich weiß, mit der Situation umzugehen, nach einem Jahr Corona immer noch oder anderthalb Jahren, aber es ist machbar. Das ist das
Interessante. Es ist machbar.
Es ist halt so, dass es alle Menschen sind und die damit rechnen, dass die Leute Fehler machen und auch nicht so ganz 100% informiert sind, weil so viele Informationen umherschwirren.
Ja.
Aber man kann Stand heute, Mitte Mai wieder einigermaßen okay durch Europa. Nicht alle Länder, aber die meisten Länder reisen.
Genau. Und wie du sagst, das Recherche, also ja. Also ich habe dann auch in Facebook-Gruppen geschaut oder bei letztlicher Reisen-App von Auswärtigen Amt, die ich super hilfreich finde auch.
Ja. Ach, das kann ich gar nicht. Das Auswärtige Amt hat eine eigene App.
Genau, Sicher Reisen heißt die. Die ist super toll. Da wird immer alles abgedatet, also du kannst Länder aussuchen und dann siehst du ja immer, was alles passiert, was da gerade auch Stand ist bei Corona. Und wenn es Änderungen gibt, schicken die dir dann auch eine Push-Nachricht, also kannst du einstellen.
Ah, das ist ja super. Cool, ja. Muss ich mir gleich mal runterladen. Das wusste ich auch nicht. Würde das ein oder andere wahrscheinlich leichter machen. Sehr, sehr cool. Wie war es denn jetzt so nach 2 Jahren? Und ich meine, die Gesellschaft, in der du zurückgekommen bist oder in die du zurückgekommen bist, ist ja eine ganz andere als die, die du verlassen hast. In der Zwischenzeit hat sich ja durch Corona extrem viel verändert. Die Leute gehen auf Distanz. Wenn du in der Öffentlichkeit niest, dann wirst du komisch angeschaut. Also es hat sich ja doch ein bisschen was verändert, als wenn man halt vor ein paar Jahren eine Weltreise gemacht hätte. Hast du das so wahrgenommen? Hast du es anders wahrgenommen? Wie war es für dich, zurückzukommen? 3 Fragen in einer.
Ja. ja, ich habe die Veränderung wahrgenommen, klar. Also merkst du, also hier, ich baue immer noch an meinem Bus weiter so. So allein in den Baumarkt zu gehen, so wo du jetzt echt einen Test baust oder nur mit Click and Buy oder so irgendwas. Klar, das ist anders und wie du auch schon sagst, man merkt einfach, dass die Leute es auch vermissen, sich mit anderen zu treffen. Also dass man dann, wo man jetzt schon so ein bisschen Angst hat, oh, hier stehen 5 Menschen zusammen, das dürfen wir eigentlich gar nicht so. Das finde ich schon krass. Also auch wenn ich mit Kindern oder mit Jugendlichen so spreche, was die einfach vermissen. Das ist einfach anders. Oder ich habe jetzt vor 3 Wochen, ich bilde gerade im Moment Erlebnispädagogen auch wieder aus und wir sind auf einer Burg, auf dem Turm und haben da Abseilen gemacht. Wir durften das auch vom Inzidenzwert her erstmal. Aber dann haben auch besorgte Bürger angerufen bei der Polizei und haben die Polizei zu uns geschickt, weil dann ein Event stattfindet, um das zu unterbinden. Und ja, wir haben halt ausgebildet, also wir sind in der Erwachsenenbildung so unterwegs. Also da das Gefühl zu haben, man wird halt echt angeschwärzt auch, das fand ich auch krass. Also so jetzt auch das Gefühl zu haben, oh, ich muss echt aufpassen, was ich mache, weil dann sonst schicken Leute die Polizei auch.
Ja, ist schwer, ne? Also ich habe früher immer gesagt, ey, mach eine Weltreise, weil du wirst zu Hause nichts verpassen. Und es wird sich auch nichts verändern. Also vielleicht wird eine Glühbirne irgendwo ausgewechselt oder ein Bordstein erneuert oder sonst was. Aber sonst tut sich nichts. Und ich glaube, dass in deinem Fall jetzt zum Beispiel, man halt 2 Jahre und halt eben diese krasse Corona-Zeit, diese krasse, wirklich krasse Corona-Zeit in Deutschland verpasst hat, dass sich dann doch irgendwie so ein bisschen was verändert hat. Und ich glaube, so eine Heimreise während und nach Corona, also auch nochmal anders ist, weil, naja, du kannst jetzt nicht nach Hause kommen und irgendwie ein Gartenfest mit allen Freunden machen und genau, denen allen erzählen, was du alles erlebt hast. Die meisten hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen.
Nee, habe ich noch nicht gesehen, das stimmt. Also ich war auch super vorsichtig, mit wem besuche ich, wie viele überhaupt, muss das jetzt alles sein? Ja, also ich bin echt tatsächlich auf Abstand gegangen.
Ja, und auch dieses, ich meine, es ist ja sowieso immer schwer, Leuten von den Erlebnissen zu erzählen, weil viele Leute sich auch nicht wirklich für die eigenen Erlebnisse interessieren. So ist meine Erfahrung, dass halt immer nur oberflächlich ganz kurz das drüber reden, wie war dein Erlebnis die letzten 2 Jahre und dann wechselt das Thema ganz schnell in den Alltag und wer wieder mit wem was macht und was der neue Gossip quasi ist. Also diese Sachen, die fehlen natürlich jetzt, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie geht es jetzt für dich weiter? Jetzt, wo du hast ja jetzt deinen Job wieder, du bist jetzt wieder hier zurück in Deutschland. Was sind deine nächsten Pläne? Du hast gerade ganz kurz angesprochen, dass du an deinem Van weiter bastelst. Das kenne ich auch. Man ist nie fertig. Ich bin heute von der Reise zurückgekommen und ich habe jetzt schon Ideen, was ich alles rausschmeiße und umbaue. Deswegen nach 2 Jahren Volltesten kann ich mir vorstellen, dass dann noch das eine oder andere gebaut wird. Was steht noch an?
Ja, also ich bin zum einen, ich bin in meinem alten Job zurück, aber in einer anderen Art und Weise. Also ich habe Eventmanagement gemacht, das geht jetzt noch nicht, aber meine Chefin hat sich selbstständig gemacht als Speakerin und Persönlichkeitsentwicklung, so in dem Bereich, das sie online macht. Daher bin ich da jetzt remote praktisch unterwegs und unterstütze sie. Und daher baue ich mein Van so ein bisschen aus mit Solarpanels, hat er vorher nicht gehabt, dass ich auch einfach mit dem Remote arbeiten kann. Und Router kommt jetzt auch ran in solche Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich einfach meine Erlebnisse, die ich auf der Reise hatte, teilen möchte. Und zum einen bin ich schon Erlebnispädagogin Und da war jetzt auf der Reise meine Idee, was sich so entwickelt hat. Ich möchte es einfach auch Einzelpersonen näher bringen, die Möglichkeit geben. Da bin ich gerade am Start, Programme zu erstellen, Angebote zu erstellen, Seminare, so Outdoor-Coaching-Seminaren in Gruppen. Zum einen in Deutschland, aber auch an den Orten, wo ich war. So Slowenien habe ich jetzt im Programm und Frankreich. So zum Beispiel Kanu-Reise in der Wildnis mit Blick auf den eigenen Lebensfluss, wo stehe ich, wo gehe ich hin, welche Hürden, was helfen die mir so. Oder in Slowenien Empowerment-Woche, da geht es darum, in die eigene Kraft zu kommen durch Rafting, Canyoning, aber auch mal Vision Work an der Soča-Schlucht entlang. So, was braucht es denn, dass ich meine Komfortzone verlasse? Was hilft mir dabei und was muss nicht sein? Aber das alles in einer entspannten Art und Weise. Und da ist natürlich auch so der Fokus, dann irgendwann mal nach Armenien oder Iran zu gehen. Aber im Moment natürlich auch arbeiten wir daran. Mit einem Kollegen mache ich das, in Deutschland auf der Schwäbischen Alb was zu entwickeln, was einfach näher ist. Und dann auch mal so Wochenendsachen mit Orientierungslaufen, Bogenschießen, wo es um Ziele und Fokus im Leben geht. Oder auch mal in eine wilde Höhle reinzugehen, da zu schauen, was passiert da, eine Woche anzubieten. So, das ist mein Fokus im Moment.
Spannend. Also Slowenien kann ich nur empfehlen. Das ist ja wirklich das Paradies für alles. Und es ist einfach wunderschön. Und wenn man das im Sommer, wenn man Glück mit dem Wetter hat, dann ist es einfach dieses Blau des Flusses und dieses Grün der Berge und einfach gigantisch.
Und man hat alles in so einem kleinen Mikrokosmos.
Das ja, ist so schön. Absolut. Spannend. Ich wünsche dir alles Gute für deine zukünftigen Projekte, für deine zukünftigen Reisen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ein bisschen darüber erzählt hast, über deine Reise der letzten 2 Jahre. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir auch noch eine gute Weiterreise jetzt, wo es auch immer hingeht als nächstes.
Danke.
Schön, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Also, bis bald. Ne? Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Ines für dieses tolle Gespräch, was wir vor einer Weile aufgenommen haben. Ich finde es toll, dass sie weitergemacht hat und wie sie durch diese Krise gekommen ist und welche die Hürden und Stolpersteine sie genommen hat. Und wünsche ihr natürlich alles Gute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Fragen zur Leserreise habt, wie gesagt, schreibt mir gerne. Alle Infos zu dieser Reise findet ihr auf unserem Blog oder auf unserer Seite unter www.offthepath.com. Da findet ihr im Reiter das Menü Leserreisen und da findet ihr alle Infos dazu. Wer Bock hat, kommt im September mit auf ein unbeschreibbares, ein unbezahlbares Erlebnis. Orcas. Also Kajaken mit Orcas, das machen wir. Das wird richtig gut und freue mich, wenn ihr dabei seid. Also, wünsche euch was, eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.